Dann begrüße ich Sie recht herzlich zu dieser Vorlesung Informatik 2. Wir haben uns mit Programmierung beschäftigt und das letzte Mal insbesondere uns polymorphe Funktionen angeschaut. Hier sind Beispiele für solche polymorphen Funktionen, die für Listen definiert sind. Und wir erinnern uns, Listen sind eine Datenstruktur, die wird von OCaml zur Verfügung gestellt. Und das ist eine generische Datenstruktur in dem Sinne, dass Sie dass da beliebige Daten reingeben können und das Typsystem überprüft, dass die Daten, die Sie reingeben, alle vom gleichen Typ sind. Aber ansonsten kann in einer Liste alles Mögliche drin sein. Das hatten wir, das äußert sich in dem Typ darin, dass eine Liste vom Typ prinzipiell diesen Typ Strich A List hat und dann eben dieser Datentyp instanziert werden kann für die Typen der konkreten Daten, die Sie dann da drin aufheben wollen. Und dann hatten wir natürlich diese Funktionen, die allgemein auf Listen operieren. Die haben natürlich dann auch so einen polymorphen Typ. Und hier sehen Sie nochmal zur Erinnerung ein paar von den Funktionen, die wir das letzte Mal betrachtet haben. Map nimmt irgendeine Funktion und wendet die auf alle Elemente einer Liste an und liefert dann eben entsprechend eine neue Liste zurück. Und wenn die eben einen Strich A, einen Wert vom Typ Strich A nimmt und einen Wert vom Typ Strich B zurückliefert, dann wird durch Anwendung von Map aus einer Strich A List eine Strich B List. Okay, und jetzt ist natürlich, fragt man sich, was passiert, wenn ich jetzt dieses Map auf eine Funktion anwende, die nimmt zum Beispiel Ints und liefert Characters zurück. Ja, man wendet es also auf irgendetwas an, wo an dieser Stelle hier eine Funktion int nach Character steht. Und dieses Ding hier, wenn Sie so wollen, dieses hier wird eingesetzt hier in dieses Argument. Und dann sehen wir, dass dieses Strich A entspricht dem Int und das Strich B entspricht dem Char. Und dann passiert das, was Sie jetzt auch erwarten, dass natürlich an dieser Stelle hier Int hinkommt und an dieser Stelle jetzt Char. Das heißt, wenn ich dieses Map auf so eine Funktion vom Typ Int nach Character anwende, dann liefert das eine Funktion zurück, die Int-Listen in Character-Listen transformiert. Ja, ich meine, so, das ist das natürliche Verständnis. Und hier ist das nochmal an einem Beispiel vorgeführt. Wir hatten es gibt in diesem Modul Char, was einige Funktionen zur Behandlung von Characters sammelt, gibt es so eine Funktion chr, die nimmt eben ints und liefert dann zu diesem ASCII, zu dieser ASCII-Nummer das entsprechende Zeichen zurück. Und das hat gerade diesen Typ und entsprechend, wenn ich das Map auf diese Funktion anwende, dann kriege ich eine Funktion, die transformiert eine Int-Liste in eine Character-Liste. Das ist halt auch genau das, was wir erwarten. Wir wollen ja die ganzen Ints dann offenbar in die zugehörigen Characters transformieren. Ja? Okay. Und hier noch ein anderes Beispiel, dieses Fold Left. Können wir uns nochmal erinnern, das ist hier sozusagen zur Wiederholung, wie dieses Fold Left ausschaut. Das nimmt ja auch irgendwie so eine Kombinierungsfunktion. Dann hier ist ein Akkumulator. Und dann nimmt es eine Liste von Argumenten, die dann so nach und nach auf den Akkumulator drauf akkumuliert werden. Und zum Schluss wird dieser Akkumulatorwert zurückgeliefert. Also auch da gibt es in dieser ersten Funktion, die diesem Fold übergeben wird, gibt es diesen Strich A und diesen Strich B Parameter als die Typen von dem akkumulierten Parameter und dem Typ der Elemente der Elementliste. Und wenn ich dann eben das als Akkumulationsfunktion dieses Plus nehme, Plus, wenn Sie sich erinnern, war ein Infix-Operator, runde Klammern um einen Infix-Operator liefert dafür dann die entsprechende Funktion vom Typ, in diesem Falle int, file int, file int, zurück, wenn Sie das lesen können. Aber ich habe es ja gesagt und damit können Sie es lesen. Das ist wie bei Puh der Bär, da ist das auch so. Also nachdem ich es Ihnen gesagt habe, können Sie das lesen. Und dann sehen Sie jetzt im Vergleich zu dem Typ, dass das Strich A entspricht, ist an der Position von dem Int. Also das Strich, der Strich A-Typparameter wird auf das Int gesetzt. Der Strich B-Parameter wird auch auf das Int gesetzt. Und damit ist es eine, ist die Argument, der Akkumulator-Typ muss deshalb auch Int sein. Und die Liste, deren Elemente akkumuliert werden, auf den Akkumulator draufgetan werden, die muss eben Int-Elemente enthalten. Deswegen ist das Ergebnis also dann dieses Fold Left angewendet auf diesen Plus-Operator, ist das Ergebnis deshalb eine Funktion, die nimmt eben ein Int, das ist der Akkumulator, der Anfangsakkumulatorwert, und eine Int-List, die Liste von Argumenten, und liefert dann den Ergebnisakkumulatorwert zurück, das ist dann wieder ein Int. Deswegen kommt dieser Typ daraus. Kann man das verstehen? Okay. Und hier ist noch ein anderes Beispiel, das schenken wir uns jetzt mal. Und jetzt wollen wir uns nochmal, jetzt kann man eben solche polymorphen Funktionen, kann man natürlich jetzt auch schreiben, ohne dass man da Listen hat, sondern einfach nur, indem man Funktionen hinschreibt, die ihre Argumente in irgendeiner Weise benutzen. Und dann versucht OCaml ja, dafür einen möglichst genauen Typ herzustellen. Und was ist die Frage? Dann ist die Frage zum Beispiel, was ist der Typ? Was findet OCaml heraus, wenn wir eine Funktion von dieser Form hier, diese Funktion compose definieren? Die kriegt ein f, ein g und ein x, und dann wird dieses g auf das x angewendet und das f wird darauf angewendet. Was findet OCaml darüber raus? Also über das x erstmal findet das gar nichts raus. Das x ist hier das ist das letzte Argument, das ist irgendein Typ, nennen wir den mal Strich C. Dann wird das G drauf angewendet. Also ist das G, muss eine Funktion sein. Deswegen hat das G, das ist der vorletzte Parameter, und der muss Werte vom Typ, die das X, wie das X eben nehmen können und verarbeiten können, und liefert dann einen Rückgabewert, über dessen Typ auch nichts bekannt ist. Deswegen führen wir da einen neuen Typparameter ein. Das ist das A hier. Okay? Dieses A ist also ist der Wert von dieser, oder bezeichnet den Typ des Werts von dieser Anwendung G angewendet auf X. Und dann wird das F drauf angewendet. Und das Einzige, was wir an dieser Stelle davon wissen, ist, das F muss auch eine Funktion sein. Und es muss halt so ein Strich A-Ding nehmen, nämlich genau das, was das G zurückgeliefert hat, und selbst wieder liefert irgendeinen Wert zurück, das ist meinetwegen dieses Strich B hier. Und dann ist der Gesamtwert, den dieser Ausdruck zurückliefert, genau der Wert, den das F zurückliefert, das heißt dieses Strich B. Ja? Das, was ich Ihnen also jetzt sozusagen in Worten, mehr oder weniger durch Argumentation gemacht habe, das macht OCaml natürlich automatisch und blitzschnell. Und das heißt, das ist der Typ, den OCaml findet für diese Funktion compose. Ja? Und das heißt, was dieses Strich A und das Strich B und das Strich C ist, das entscheidet sich, wenn Sie dieses compose eben anwenden auf richtige Funktionen. Okay? Und genauso dieses twice, das ist ein weiteres Beispiel für so eine polymorphe Funktion. Da können wir wieder schauen, wie OCaml den Typ davon sich konstruieren würde. Ja, das hat ein f und ein x Argument. Natürlich die Tatsache, dass das erste Argument f heißt natürlich nicht, dass es eine Funktion ist, aber in diesem Fall ist das so. Das ist eine Funktion, die wird auf das x angewendet. Also wenn wir annehmen, dass das x den Typ von dem x kennen wir nicht, das ist so ein Strich a, dann wird das f drauf angewendet. Also muss das der Argumenttyp von F muss auch dieses Strich A sein. Aber ich behaupte, der Ergebnistyp von dem F muss auch das Strich A sein. Warum? Weil ja hier F zweimal angewendet wird. Also F wird nochmal angewendet auf das Ergebnis, was das F zurückgeliefert hat. Und wenn wir eben gerade gesagt haben, der Argumenttyp von dem F ist ein Strich A, dann muss F auch ein Strich A zurückliefern, sonst kann ich F ja nicht ein zweites Mal auf sich selbst auf dieses F von X anwenden. Ja? Also ist der Typ hier von dem F A, Strich A nach Strich A. Und dann, wird das auf dieses Strich A angewendet und liefert dann ein Strich A zurück insgesamt. Okay? Also das wäre sozusagen jetzt als drittes Beispiel, schauen wir uns vielleicht hier diese Funktion iter an, wie iterate. Ich weiß gar nicht genau, wie man das im Englischen aussprechen würde. Würde man dann Eiter sagen? Das hört sich ja beim Deutschen so schrecklich an. Also das wollen wir dann, deshalb wollen wir das nicht Eiter nennen, sondern Eiter. Und dieses Eiter, das hat jetzt F und G und X. Wieder ist es natürlich nur, gibt es keine Namenskonvention, dass F und G notwendigerweise Funktionen bezeichnen. Das könnte irgendwas sein. Aber hier in diesem Fall sind das zwei Funktionen. Das sehen wir daran, dass hier das G auf das X angewendet wird. Und hier wird... Okay. So, was macht diese Funktion? Welchen Typ muss das G haben? Also zuerst mal das X dient als Argument für das G. Also wenn dieses, mehr wissen wir über das X eigentlich erstmal nicht. Also das ist irgendwie so etwas vom Typ Strich A. Damit fangen wir an. Dann das G nimmt dieses X, also es muss eine Funktion sein, was einen Strich A nimmt und was für einen Wert muss dieses G zurückliefern. Hier steht, dass es einen boolschen Wert zurückliefert. Warum? Wieso kommt O'Kammel auf die Idee, dass das G eine Funktion ist, die einen boolschen Wert zurückliefert? Wie bitte? Genau. Weil es in diesem if allerdings nicht Statement, sondern if Ausdruck ist nämlich kein Statement. Ist ja diese blöde Unterscheidung. Ein Statement liefert keinen Wert zurück, aber ein Ausdruck liefert einen Wert zurück. Und hier liefern die ja immer Werte zurück. Gut, aber Sie haben völlig recht. Es wird da in dieser Bedingung von dem if verwendet und dort erwartet O'Kammel einen boolschen Wert. Also muss der Rückgabetyp von diesem G ein boolschen Wert sein. Das heißt, das G muss so eine Art Prädikat sein. Ja, also X wird getestet, okay, und wenn es irgendeinen Wert gibt, wenn es true ist, dann liefert das X zurück. Also das Eiter, der Rückgabetyp von dem Eiter ist unter anderem, oder eine Möglichkeit von einem Wert, der zurückgeliefert wird, ist das X. Das X hat den Typ Strich A, also muss der Rückgabetyp von dem Eiter eben auch ein Strich A sein. Okay, jetzt schauen wir uns nochmal den Else-Fall an. Dort ist ein rekursiver Aufruf von dem Eiter mit F, G und hier wird innen drin F auf X angewendet. Also F, wenn Sie so wollen, ist die Update-Funktion, die sozusagen das Argument X oder den akkumulierenden Parameter X modifiziert. Ja, bei jedem Schleifendurchlauf von dieser Iteration wird das X modifiziert, bis die Eigenschaft G erreicht ist. Und dann wird X zurückgeliefert und hat die Eigenschaft G. Ja, das ist sozusagen die Idee von dieser Funktion. Aber technisch gesehen wird hier dieses F auf das X angewendet und ist an derselben Stelle von dem Eiter übergeben. Also muss das Ergebnis natürlich auch denselben Typ haben wie das X. Deswegen muss das F eine Funktion sein von dem Typ Strich A nach Strich A. So, und jetzt habe ich jetzt hier, vielleicht ist das hier für Sie auch verwirrend, wenn ich sage, ja, das F muss diesen und diesen Typ haben, dann habe ich einfach auf diese Stelle hier gegriffen, woher weiß ich, dass das hier der Typ von dem F ist. Ja, das, hier an dieser Stelle steht der Typ des ersten Parameters der Funktion Eiter und der erste Parameter von dem Eiter ist das F. Ja, deswegen bin ich der Meinung, dass diese beiden Sachen irgendwie den gleichen Typ haben müssen, genauso wie dieses X da, wie dieses G dann eben diesen Typ hier haben muss und das X dann hier diesen Typ und das A ist dann der Rückgabewert. Okay, kann man die Argumentation, warum das hier da jetzt der Typ von dem ITER ist, nachvollziehen? Bitte protestieren. Okay. Gut. Und ja, jetzt können wir hier unten sehen Sie nochmal, einfach nur, damit wir sehen, dass man diese Funktion, die wir jetzt hier Funktion können Sie auffassen wie irgendwelche Beispiele, die man da konstruiert, die man hinschreibt, um so einen netten Typ abzuleiten. Und dann das stimmt und funktioniert und ist gut, aber das sind auch nützliche Funktionen, also zumindest das Compose, nämlich Funktionen zusammen zu konkatenieren, also sie hintereinander auszuführen und dann das ist eine nützliche Operation und dieses so ein Iterate ist auch nützlich, wenn Sie das als eine solche Funktion hinschreiben, weil ansonsten müssten Sie immer so eine rekursive da ist noch ein Fehler. Was ist da für ein Fehler, den ich hier gerade sehe? Das ist ein Programmierfehler. Das Rec, ganz genau. Das ist ja gerade der Witz von diesem Iter. Dass es eine rekursive Funktion ist und dass es uns gewissermaßen auf diese Art und Weise haben wir so eine generische Schleife und wir müssen nur das f und das g als Parameter übergeben und müssen nicht so eine und können uns das Hinschreiben von so einer rekursiven Funktionsdefinition ersparen. Ja, also insofern ist das so eine Art Iterationsschema oder Rekursionsschema und erlaubt uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich die Implementierung von dem f und dem g. Ja, aber das ist natürlich rekursiv, diese Funktion. Okay, also insofern ist das eine nützliche Funktion. Und hier unten sehen Sie nochmal ein bisschen, wie man die anwendet. Hier ist es angewendet hier mit Compose. Also das kriegt ein F, ein G und ein X. Wenn ich nur das F und das G übergebe, dann ist das Ergebnis eine Funktion, die das X nimmt und dann F und G drauf anwendet. Also Compose neck neck, was ist das für eine Funktion? Welche Funktion wird davon realisiert? Kennen wir diese Funktion? Also wenn die Negation und mit der doppelte Negation ist, hebt sich auf. Das heißt, es ist die Identität. Compose neck neck ist die Identität auf Boolschen, aber nicht eine allgemeine, die sozusagen irgendein X nimmt und irgendein X zurückliefert, sondern die Identität natürlich nur auch für boolsche Werte, für diesen speziellen Typ. Und dort ist es, also wenn Sie da ein True reingeben, kommt ein True zurück, was man hier sieht. Und bei False natürlich entsprechend. Und genauso, aber dieses Compose, das kann eben nicht nur auf boolsche Werte, sondern auf beliebige andere Sachen angewendet werden. Zum Beispiel hatten wir vorhin gerade kurz angeschaut uns diese Funktion chr, die den ASCII in Characters umwandelt. Und dann hatten wir irgendwann mal diese Funktion plus 2 definiert, die ein Int nimmt und das 2 erhöht. Und wenn Sie diese komponieren, kriegen Sie eine Funktion, die nimmt eine Zahl, addiert 2 drauf und wandelt es dann in einen Character um. Das heißt, wenn Sie das auf 65 anwenden, wenn Sie auch noch 65 als weiteres Argument zur Verfügung stellen, wird aus 65 67 und dann wird der Character mit der ASCII-Nummer 67 zurückgeliefert und das ist das große C, wenn sich die ASCII-Nummerierung nicht zwischenzeitlich geändert haben. Aber das glaube ich nicht. Okay. Okay, das waren also diese polymorphen Funktionen und diese Listen war ein polymorpher Datentyp, der passt zu diesen polymorphen Funktionen. Vielleicht noch hier ein kurzes Dings da. Solche polymorphen Datentypen kann man auch selber definieren und die Art und Weise, wie man das macht, ist, indem man hier da links neben den Typ entsprechend die Typparameter hinschreibt. Und man kann auch mehrere Typparameter haben. Also meinetwegen, wenn Sie, es könnte ja sein, dass der Typ von links und rechts ein verschiedener sein darf. Also hier zum Beispiel ein Strich B könnte ja vielleicht sein. Leave A, Strich Strich B. Ja, zum Beispiel so etwas. Und dann könnten Sie, wenn Sie mehrere Parameter haben, dann schreiben Sie in Klammern, listen Sie alle Parameter auf, die der Typ hat. Ja. Und hier dieses in den Übungsaufgaben kamen schon baumartige Datenstrukturen vor. Das wäre so eine Art und Weise, wie man einen Baum definiert. Der kann, jetzt mache ich mal wieder dieses Strich B weg. Der kann halt der hat die Daten an den Blättern und die Blätter sind durch diesen Konstruktor Leaf gekennzeichnet und durch Node gibt es die inneren Knoten. Dort gibt es zwei Teilbäume. Und auf diese Art und Weise können Sie binäre Bäume machen, die an den Blättern die Daten haben. Ja. Und jetzt gibt es hier zwei, es ist nützlich, zwischen zwei verschiedenen Dingen zu unterscheiden. Einerseits haben wir diese Dinger hier. Das sind, die haben wir auch Konstruktoren genannt. Mit denen können wir zusammengesetzte Datentypen konstruieren. Ja. Also aus dem A, wenden wir das Leaf an, kriegen wir einen Baum und das ist ein Datenkonstruktor. So wie und dieses Node ist auch ein Datenkonstruktor, der nimmt eben zwei Teilbäume und liefert einen größeren Baum zurück. Während das hier, dieses Tree hier, wenn Sie so wollen, ist das ein generischer Typ oder man sagt auch ein Typkonstruktor, weil Sie können es auf einen Argumenttyp anwenden, zum Beispiel int, und dann machen Sie aus einem int ein int-tree und das ist dann der Datentyp von Bäumen, die ints enthalten. Ja, also so wie die Konstruktoren Datenkonstruktoren können Sie einen generischen Datentyp auffassen als einen Typkonstruktor, der Ihnen erlaubt, aus einfacheren Typen komplizierte zusammenzusetzen. Okay? Und hier wieder ganz mikroskopische Beispiele, um zu sehen, wie das funktioniert. Wenn Sie so einen Datentyp haben, in dem Sie Leaf kann, also dieser Datentyp Strich A Tree kann eben beliebige, ist ein generischer Datentyp, da können Sie alles Mögliche reintun in so ein Ding. In dem Moment, wo Sie allerdings Leaf 1 hinschreiben, ist das Ergebnis ein Int-Tree, weil in dem Blatt ein Int abgelegt wurde. Und entsprechend, wenn Sie mit diesem grünen Ausdruck einen Baum konstruieren, dann sieht OCaml das Folgende. Unter dem Leaf, ich mach mal vielleicht hier dieses hier, so sieht's schöner aus. Nee. Ich wollte das so machen. Nicht übermalen, sondern umrahmen. Umrahmen ist ja auch mal was Nettes. Dann sieht es, dass in dem Leaf ist eben ein Paar drin. Und das erste ist ein Character und das zweite ist ein boolescher Wert. Und da ist ein Paar daraus geformt. Das ist ein Typ. Und das heißt, das Leaf wird auf diesen Typ angewendet. Und das heißt, das ist ein Character Stern bool. Das heißt, dieses Paar ist der Typ von dem der Typ der Elemente des Baums. Und damit ist das Ganze ein Character Stern Bool Tree. Und natürlich wird hier passt OCaml auf, dass Sie nicht an dieser Stelle zum Beispiel 17 hinschreiben, weil was würde dann passieren? Dann würde OCaml feststellen, das eine Leaf ist ein Character Stern Bool Tree und das andere ist ein Int Tree und die passen nicht zusammen. Da können Sie nicht Node drauf anwenden, weil Node will zwei Bäume, kann ich nur anwenden auf zwei Bäume, die vom gleichen Typ sind. Also das heißt auf zwei Bäume, deren Elemente den gleichen Typ haben. Und das wäre dann nicht der Fall und dann würde das einen Typfehler geben. Okay. Und entsprechend können Sie dann natürlich, wenn Sie, so wie wir bei den Listen generische Datentypen gemacht haben, können sie auch für bei Listen Funktionen gemacht haben, die auf diesen, die für diese Datentypen zugeschnitten sind und dann entsprechend auch polymorph waren. So geht es natürlich auch bei selbstdefinierten Datentypen. Vielleicht schauen wir uns hier nur dieses eine hier an, diese Size-Funktion, die nimmt als Argument einen Baum und liefert eine Zahl zurück und ist deshalb von dem Typ Strich A Tree nach Int. Ja, und wie macht sie das? Also beim Blatt schaut sie, liefert sie eben eine 1 zurück, und wenn sie einen inneren Knoten sieht, dann berechnet sie rekursiv die Größe von dem linken Teilbaum und von dem rechten und addiert die. Okay. Ja. Und hier sehen Sie ein Beispiel, wie diese Funktion vielleicht funktionieren würde. Hier den Size, das haben wir uns angeschaut. Das ist eben von diesem Typ Strich A-Tree nach Int. Wenn wir hier dann so einen Baum haben, wie diesen hier, dann kann ich die Größe davon bestimmen. Und das heißt, dann wird eben der Reihe nach, machen wir das mal in blau, wird hier für dieses Blatt eine 1 gefunden, für das hier eine 1, dann werden die beiden addiert, dann kriegt man für diesen Knoten 2, für dieses Leaf kriegt man auch die Größe, die Size 1, und 2 plus 1 ist 3, das heißt, an dieser Stelle wird 3 berechnet und dabei kommt insgesamt 3 raus. Okay. Und jetzt wollen wir, das war irgendwie so ein kleines Beispiel, aber vielleicht spannender ist, mal nicht nur einen Baum zu machen, sondern ein Geheimnis zu lüften, ein Problem zu behandeln, das wir hier schon mal angesprochen hatten. Und das war das Problem, dass Listen wunderbar sind, aber Listen sind Keller oder Stacks. Das heißt, ich habe immer nur Zugriff auf das erste Element. Und ich kann sozusagen oben, wie auf einem Stapel, immer oben drauf geben und oben wieder wegnehmen, aber mehr kann ich nicht machen. Beziehungsweise ich könnte auch hinten etwas anfügen, aber wir hatten gesehen, das ist teuer. Und deswegen ist jetzt die Frage, ich hatte dann irgendwie so kryptisch gesagt, ja, das stimmt, also man kann, Queues gibt's nicht, also sind teuer, die kann man so nicht einfach realisieren mit Stacks, aber es gibt da so einen Trick, und dann ist, dass man auch in funktionalen Sprachen mit Queues arbeiten kann, dass man die geeignet implementieren kann. Und ich hatte aber nicht verraten, wie das geht. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Also, unser Ziel ist jetzt mal ein ganz konkretes, nicht irgendwie rumspielen mit irgendwelchen Sachen, sondern eine effiziente Datenstruktur herstellen mit einer vorgegebenen Funktionalität. Also diese Queue, die soll natürlich genauso generisch sein wie eine Liste. Das heißt, Strich A, beliebige Strich A Elemente enthalten. Also wir wollen einen Datentyp von dieser Form realisieren. Und die soll bestimmte Funktionen zur Verfügung stellen. Ein NQueue, das ein Element hinten anfügt. Ein DQueue, das ein Element hinten anfügt, das heißt, es nimmt ein Element, das anzufügen ist, das nimmt eine Queue und liefert eine neue Queue zurück. Ja, deswegen diese Funktionalität. Okay, es liefert eine völlig, so wie der Listenkonstruktor nahm ja auch den Rest der Liste, das erste Element und machte daraus eine neue Liste. Und so ist das hier auch. Okay, dann DQueue. Was soll DQueue machen? Also DQueue, das ist sozusagen die Zerlegung einer Schlange in das erste Element und den Rest. Es ist natürlich das Problem, dass es auch leere Schlangen gibt und leere Schlangen, eigentlich bräuchten wir noch irgend so eine Funktion, die uns eine leere Schlange liefert. so eine Konstante, wenn Sie so wollen. Vielleicht könnte man da sozusagen ein Empty Q bräuchten wir noch irgendwie, einen Wert. Vielleicht schreibe ich den einfach dann nochmal hinzu. M, da, P, Empty, Q. Ich weiß nicht genau, irgendwie, vielleicht kann man das so ungefähr ahnen. Und das muss dann eben ein Wert sein vom Typ Strich A, Q. Ja, so ein Ding brauchen wir auch. Und dann eben, also nochmal, das DQ kann eben für eine Leere, nimmt eine Q und liefert das erste Element zurück und den Rest der Q. Wobei es natürlich so ist, dass dieses DQ fehlschlagen kann, wenn wir eben eine empty Q haben. Und dann, was machen wir dann? Und hier ist jetzt einfach die Idee, wir haben ja diesen tollen Option-Datentyp. Wir geben einfach nicht einen Wert zurück, sondern einen Option-Wert. Und das heißt dann, wenn die Q leer ist, soll da einfach None zurückgegeben werden als erste Komponente von dem Paar. Und der Rest, dann bleibt halt die leere Liste, bleibt die leere Liste. Die leere Q bleibt die leere Q. Ja, das wäre sozusagen die Vorstellung. Und dann hätten wir natürlich gerne sozusagen als Service des Hauses noch so eine Funktion, die uns überprüfen lässt, ob eine Q leer ist oder nicht. Und wir möchten vielleicht noch sagen, okay, ich habe eine Q, die möchte ich nicht einzelne Elemente reintun, sondern ich möchte eine ganze Liste umwandeln in eine Q. Das wäre dieses Q of List. Und vielleicht auch in die umgekehrte Richtung, ich habe eine Q und ich möchte daraus eine Liste machen. Also List of Q. Okay, das sind so Funktionalitäten, die hätte ich gerne. Und dann, jetzt haben wir hier eine Aufgabe. Und das heißt, wir müssen jetzt unsere Ärmel hochkrempeln oder so, je nachdem wie kalt es ist, und dann einfach das implementieren. Und wie immer, oder ich meine, wie implementiert man irgendwie so eine Aufgabe? Ich glaube, das ist so solche Dinger, die solche Fragestellungen sind Ihnen schon öfters, haben Sie schon öfters gemacht, also brauche ich Ihnen das nicht zu erzählen. Eine erfahrene Informatikerin, die vom Kunden eine gewaltige Aufgabe kriegt, die versucht nicht die komplizierteste Herangehensweise, sondern die einfachste Herangehensweise. Rapid Prototyping, ja. Und dann schaut man sich an, wie ineffizient die ganze Geschichte ist und tauscht dann an bestimmten Stellen, macht da was besser. Das wäre so die Idee. Also wir fangen mal an mit der trivialsten Implementierung, die wir uns vorstellen können. Wir müssen die Elemente, die in der Queue drin sind, die müssen wir irgendwie uns aufheben. Und die einzige Art und Weise, es gibt verschiedene Weisen, wie wir das machen könnten, aber die billigste Art und Weise ist ganz einfach eine Liste, weil die gibt's schon. Ja, also das heißt, der Typ Strich AQ wird einfach als Strich A List gewählt und dann Q of List und List of Q ist trivial, ist empty. Da müssen wir fragen, ist ein Test, ob eine Liste leer ist. Das ist auch leicht. DQ, da ist die Funktion DQ. Wir müssen aus einer Liste das erste Element entnehmen. Wenn es die leere Liste ist, geben wir None zurück. Wenn es die leere Liste ist, weil da können wir ja nichts entnehmen. Und wenn es eine nicht leere Liste ist, nehmen wir das erste Element und liefern und den Rest. Ja? Das DQ ist einfach. Okay, dann sind wir ja schon fast durch. Was fehlt noch? Jetzt fehlt noch eines, das Einfügen. Und das heißt, wir müssen ein neues Element einfügen. Und weil es eine Liste, eine Queue ist, ist die Idee natürlich nicht, dass wir vorne einfügen wie bei einer Liste, sondern hinten. Das heißt, wir müssen es hinten hinbringen. Aber wie bringen wir das hin? Naja, wir könnten zum Beispiel dann dieses XS konkatenieren mit dem X. Beziehungsweise nicht mit dem X. Warum nicht mit dem X? Wie bitte? Hinter dem None, warum ist da ein Komma? Warum ist da ein Komma? Weil es ein Paar ist. Ja? Da ist übrigens sozusagen vielleicht auch noch die Experten unter Ihnen, die dann so rumspielen, das Komma kennzeichnet für OCaml, dass da etwas ist wie ein Paar. Die Klammern können Sie möglicherweise sogar weglassen. das Komma identifiziert für O Kamel, dass hier ein Paar gebildet wird. Aber mit den Klammern sieht es besser aus. Und hier also unten jetzt dieses NQ. Noch einmal, warum jetzt, das wäre noch sozusagen eine, einfach nur so eine kleine Testfrage, warum müssen hier, kann ich nicht XS, dieses Add, dieser Add-Operator X machen? Warum muss ich da das in Klammern setzen, dieses X? Mit dem Add werden nur Listen konkateniert und das X ist keine Liste, sondern das ist ein Element einer Liste. Das ist eines von diesen typischen Fehlern. Ich entsinne mich bei der letzten Klausur, manche Leute haben das kategorisch immer irgendwie durcheinander geworfen, die Elemente einer Liste und eine Liste. Diese beiden Sachen sind unterschiedliche Sachen. Ja, auch wenn eine Liste nur ein Element hat, ist es was anderes als ein einzelnes Element. Gut? Wenn Sie das sich merken, haben Sie schon wieder 2 Punkte mehr in der Endklausur und sind den 100% wieder ein Stückchen näher gerückt. Okay, und das war jetzt diese Geschichte, die wir das letzte Mal diskutiert hatten, dass das eine Lösung ist für das Q-Problem, aber eine schlechte Lösung, weil hier, das mache ich vielleicht in schwarz, hier um diese, ach nee, das ist jetzt irgendwie blöd, das machen wir vielleicht hier in schwarz, weil wir hier, um dieses Append zu realisieren, da geht man durch diese ganze, macht man so eine Rekursion durch und läuft diese ganze Liste ab des ersten Arguments. Und das ist natürlich super blöd, weil dadurch wird es teuer. Ja? Wenn Sie mehrere Operationen haben, wenn Sie 5 Operationen haben, die Liste ist irgendwie, hat die Länge n, dann müssen Sie 5 mal n machen. Und das ist natürlich schlecht. Und jetzt ist die Frage, an dem Punkt waren wir stehen geblieben. Und also damit haben wir uns jetzt hier nur noch mal vergewissert, alles wird gut, außer das Einfügen. Wenn wir also eine Queue hätten, in die wir nie was einfügen müssten, wäre alles prima. Aber natürlich gibt es solche Queues nicht. Und wir müssen uns jetzt, an dieser Stelle müssen wir uns jetzt was überlegen. Und die Art und Weise, was wir uns jetzt überlegen, ist, naja, wenn eine Liste nicht ausreicht, dann nehmen wir 2. Ja, okay. Ich weiß jetzt, man muss sich jetzt fragen, ob das eine Lösung ist, aber wir versuchen das einfach mal. Vielleicht sind ja 2 Listen besser als eine Liste. Wie würden wir das tun? Also hier, wir könnten das einfach als Paar von Listen machen, aber damit das ein bisschen, damit man nicht versehentlich an diesen Listen rumspielt, ohne die Queue und die Queue damit irgendwie die Invarianten und sonstigen Eigenschaften der Queue irgendwie ruiniert, bauen wir so einen Konstruktor oben drüber. Ja, also Queue of, und dann, aber im Wesentlichen ist jetzt eine Queue ein Paar von Listen. Und jetzt ist natürlich, also zuerst einmal versuchen wir sozusagen die einfachen Sachen. Was ist sozusagen eine Empty Queue? Eine Empty Queue sieht dann halt einfach dieses Ding Empty Queue, dass ich Ihnen, das ist dann einfach dieser Datentyp, der Konstruktor Queue angewendet auf 2-mal die leere Liste. Ja, ist kein Element da, das ist eine leere Queue. Okay? Und dann entsprechend die Frage, ob eine Queue empty ist oder nicht, ist einfach, wir müssen einfach nur schauen, ist das, was wir vorliegen haben, genau von dieser Form? Und wenn das der Fall ist, geben wir true zurück und andernfalls ist es halt keine empty Queue. Okay, und dann vielleicht Queue of List, auch das ist, das wäre vielleicht dann noch so eine, wir haben 2 Listen zur Verfügung und wir stellen uns vor, aus der einen nehmen wir raus, aus der linken nehmen wir die Elemente raus. Ja? Und deshalb, wenn ich eine Queue baue aus einer ganzen Liste, dann schreibe ich einfach diese Liste hier an die erste Stelle. Dann habe ich genau die Elemente der Liste in meiner Queue drin und keine anderen Elemente. Und ich nehme sie raus in der Reihenfolge, wie ich sie will. Ja, indem ich immer an der oben vorne an der linken Liste entnehme. Also das ist dann ganz einfach. Jetzt ist die Frage, angenommen, ich habe die... Ja, jetzt sollte man vielleicht sagen, bevor ich jetzt dieses List of Q mache, fragen wir uns erst einmal, wie tue ich, wie mache ich das NQ? Wie füge ich ein in die Liste? Also entnehmen war unsere Vorstellung, wir nehmen aus der linken Liste raus. Aber das Problem war ja das Einfügen, das NQ. Und hier ist jetzt die Idee, wie wir das mit dem NQ machen. Das Einfügen in die linke Liste war mühsam. Okay, wenn das in der links mühsam ist, dann machen wir das rechts. Okay, also fügen wir einfach rechts ein. Das ist die Idee. Gut, also die Elemente, die wir einfügen, die geben wir rechts rein und die Elemente, die wir rausnehmen, holen wir links raus. Das ist natürlich super toll, nur das sind ja dann zwei verschiedene Listen. Und jetzt könnte es ja sein, dass diese linke Liste leer ist. Ja, was machen wir dann, wenn die linke Liste leer ist? Da können wir ja gar nichts rausnehmen. Aber in der rechten könnte ja was drin sein. Dann müssen wir in dem Fall einfach die Elemente, die in der rechten Liste drin sind, in die linke rüberschaufeln, bevor wir das von dort entnehmen. Aber wir schaufeln das so rüber, indem wir sozusagen wir müssen in der rechten Liste ist das letzt eingefügte ganz vorne und das, was wir eigentlich entnehmen wollen, ganz hinten. Das heißt, die Ordnung in der rechten Liste ist gerade verkehrt rum. Das war ja auch das Schöne, weil dadurch war das Einfügen einfach. Okay, also wenn wir sozusagen jetzt diese rechte Liste in die linke rüberschaufeln wollen, dann tun wir sie besser vorher umdrehen. Ja, und das ist sozusagen der Knackpunkt. Das heißt, wir machen das Folgende. Wenn in der linken Liste nichts drin ist, dann nehmen wir die rechte Liste her, drehen sie um und schaffen sie nach links und entnehmen dann. Ja? Also, jetzt ist es natürlich so, dass wir dazu zuerst einmal die rechte Liste umdrehen und uns anschauen, was passiert, wenn die leer ist oder das Umgedrehte leer ist. Wenn das Umgedrehte leer ist, dann können wir natürlich auch nichts entnehmen, weil die linke Liste ist ja sowieso leer. Dann ist die gesamte Q leer. Und dann liefern wir also dann in diesem Fall bleibt uns nichts anderes übrig. Also wenn die linke Liste ist sowieso leer. Die rechte Liste schauen wir uns jetzt an und drehen sie um. Weil da sind mögliche Kandidaten, die wir jetzt, ein weiteres Reservoir von Elementen der Q, die wir jetzt irgendwie entnehmen könnten. Wenn da aber auch nichts drin ist, dann können wir nur mitteilen, tut mir leid, lieber Kunde, unsere Q ist leer. Und das passiert hier. Wenn die umgedrehte rechte Liste nicht leer ist, dann gibt es da so eben ein erstes Element und ein Rest. Und dann liefern wir dieses erste Element zurück und liefern als neue verbleibende Q das XS, aber jetzt auf der linken Seite und auf der rechten Seite ist jetzt, da haben wir ja alles weggeschaufelt, das heißt die rechte Seite ist jetzt wieder leer. Okay? Das war der super komplizierte Fall und wenn der einfache Fall sozusagen ist derjenige, wir wollen entnehmen und links ist noch irgendwas übrig und dann liefern wir das zurück. Okay? Kann man dieses Prinzip jetzt hier verstehen? Was haben wir jetzt hier eigentlich gewonnen? Also wenn Sie sich dieses DQ anschauen, das DQ, was vorher billig war, ist jetzt plötzlich billig nur in diesem gelben Fall. Und in diesem grünen Fall ist es ja auch teuer. Ist es ja plötzlich teuer, weil wir müssen plötzlich die ganze rechte Liste umdrehen, bevor wir sie verwenden können. Was haben wir gewonnen? Genau. Was wir gewonnen haben ist, um es nochmal für die Nachwelt und die Aufzeichnung zu sagen, dass jetzt diese teure Operation, nämlich das Umdrehen der rechten Liste, seltener vorkommt. Nämlich nur dann, wenn die linke Liste leer ist. Okay, und wir können auch noch genau quantifizieren, welcher Aufwand verbunden ist mit diesem Umdrehen. Wie groß ist dieser Aufwand? Der ist natürlich nur so groß, wie das, was wir einmal eingefügt haben. Das heißt, für jedes Einfügen tritt auch nur die Kosten 1 auf, um das umzudrehen und rüber zu schaufeln. Das heißt, amortisiert über alle Einfügungen hinweg gibt es, wir können ja auch nur entnehmen, was wir jemals vorher eingefügt haben, amortisiert entstehen damit Kosten für jedes Element nur O von 1. Und vorher hatten wir O von N als Kosten. Also amortisiert kostet jetzt das Entnehmen O von 1 und das Einfügen kostet sowieso O von 1. Okay? Und zwar O von 1, nicht irgendwie O von log n oder sowas, weil Sie könnten ja daran denken, wir haben diese tollen AVL-Bäume in verschiedenen Varianten, einmal in den Folien, einmal in Ihren Hausaufgaben implementiert. Man könnte auch andere Bäume, Rot-Schwarz-Bäume, alles Mögliche könnte man in OCaml implementieren. Aber die hätten immer den Nachteil, Einfügen und Entnehmen haben logarithmische Kosten. Und hier hat Einfügen und Entnehmen Kosten 1. Ja? Okay, das war also das hier und jetzt sehen wir auch dieses List of Q, wie wir das implementieren können, nämlich, wir haben ja jetzt zwei Teile in unserer Q, einmal dieses First und einmal das Last, hinten, wenn da nichts ist, dann ist vorne genau die Q und dann liefern wir genau das zurück. Das ist dann die Listenrepräsentation der Schlange. Und wenn dieses Last eben nicht leer ist, dann bleibt uns nichts anderes übrig, dass wir erst einmal dieses Last umdrehen und dann das First davor hängen. Ja, und verstehen Sie auch, warum hier an dieser Stelle ich darauf bestehe, dass ich nicht einfach First und Last konkateniere, sondern erst noch das Last umdrehe. Weil dort sind die halt gerade in diesem Last das hintere Ende der Q, aber in umgedrehter Reihenfolge. Ja, also vielleicht noch einmal, vielleicht ein Bild. Sie haben hier die beiden First und Last und Entnehmen findet hier statt. Und Einfügen findet hier statt. Und die Ordnung, in welcher die dann, das ist sozusagen die Ordnung, wie die Elemente da in diesen beiden Listen organisiert sind. Und das heißt, wenn das hier leer ist, dann muss ich die zweite Liste umdrehen, um als nächstes an dieses Element dran zu kommen, was dort am hinteren Ende ist. Okay? Das ist eine interessante Technik, wie man eine Queue mithilfe von zwei Listen realisiert. Gibt es hierzu eine Frage? Okay, damit haben wir jetzt das NQ und das DQ, das Q of List und List of Q und die Tests und damit haben wir hier diese Datenstruktur zu Ende implementiert. Gut, und damit haben wir hier, und wir sehen hier daran, dass dieses Konzept einer amortisierten Kosten, was wir in GAD verwendet hatten und was uns da vielleicht auch, ja, kam halt vor, aber dass es tatsächlich eine nützliche Idee ist, die sehen wir, haben wir hier an dieser Stelle noch einmal gesehen, und zwar natürlich sogar in einer sehr einfachen Form. Und es erlaubt uns hier eine effiziente Datenstruktur zu realisieren, die andernfalls vielleicht nicht so einfach zu realisieren gewesen wäre. Okay, jetzt vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Noch einmal zur Erinnerung, was sonst noch mit so Funktionen möglich ist. wir erinnern uns, es gibt die Art und Weise, wie wir Funktionen hinschreiben können, ist so ähnlich wie in C oder Java, dass Sie den Namen angeben, die Parameterliste und dann den Rumpf. Aber Sie können eben auch, und wir hatten das ganz am Anfang bereits eingeführt, aber hier möchte ich das vielleicht noch einmal betonen, Sie können auch hier eben leicht, Sie müssen nicht einen Namen vergeben, nur wenn Sie schnell mal eine Funktion brauchen. Wenn Sie schnell mal eine Funktion brauchen, die drei Zahlen addieren, dann können Sie das einfach so hinschreiben. Das ist also, das Ergebnis ist ein funktionaler Wert, der eben nicht in einem Namen abgelegt ist. Und dieses Konzept, dass man einen Ausdruck hernimmt, so einen Ausdruck, in dem Variablen vorkommen, und dann die Variablen, die da drin vorkommen, als Parameter extrahiert und zusätzlich angibt. Diese Art von Operation, das nennen die Leute gelegentlich auch Funktionsabstraktion. Und und es gibt sogar ein ganzes Kalkül, was keine anderen Operationen zur Verfügung stellt, als dass man Variablen, also Namen hat, dass man Ausdrücke aufeinander anwenden kann und dass man aus Ausdrücken Argumente abstrahieren kann. Und das sind die einzigen Operationen und das Ergebnis ist ein Kalkül, das heißt das Lambda-Kalkül, mit dem ich Sie jetzt nicht peinigen möchte, aber das ist gewissermaßen, wenn Sie so wollen, das Minimum, was Sie brauchen, um eine funktionale Programmiersprache herzustellen. Da gibt es keine Daten, gibt es nichts, gibt es nur Funktionen und Funktionsanwendung und sonst nichts. Und dieses Lambda-Kalkül wurde erfunden in den 30er Jahren und war damals, es kam aus der mathematischen Logik her, da suchten die Leute versuchten sie zu erforschen und das war ein Ansatz. Es war ein gescheiterter Ansatz, der Versuch, die ganze Mathematik darauf zu bauen, hat nicht geklappt, aber was geklappt hat, ist, man hat ein Kalkül entwickelt, was, wir würden sagen, einfach eine funktionale Programmiersprache ist. Und man hat dann eben nachgewiesen, das war damals eine große Sensation, dass die Turing vollständig ist und damit eine alternative Möglichkeit darstellt, um zu formalisieren, was ist berechenbar und was ist nicht berechenbar. Ja, ist also äquivalent zu einer Turing-Maschine. Und das gab später einen Anlass zur Erfindung der ersten funktionalen Programmiersprache, das war Lisp. Lisp versuchte, das Lambda-Kalkül zu implementieren und war ein bisschen realistischer in dem Sinne, dass es dem Programmierer ein paar Basistypen wie Ints eben oder Zahlen zur Verfügung stellte und Listen halt als Datenstruktur. Aber im Wesentlichen war das der Versuch, das Lambda-Kalkül in eine Programmiersprache zu verwandeln und dann eben zu implementieren. Ja, also das insofern hat hier zumindest solche theoretischen Überlegungen wie was ist überhaupt berechenbar und so weiter, hat dann tatsächlich, was von völlig abgefahrenen Theoretikern betrieben wurde, dann den Schritt, wenn Sie so wollen, in die Praxis gemacht, indem daraus eine Programmiersprache gemacht wurde. Und eine Zeit lang zumindest war Lisp die Sprache der künstlichen Intelligenz. Und alles, was da irgendwie gemacht wurde, wurde in Lisp programmiert. Und selbst heute wird an einigen amerikanischen Universitäten Einführungen in die Informatik mit einem Lisp-Dialekt gemacht, mit Scheme. Das ist da immer noch verhältnismäßig populär. Ja. Okay, dieser Herr Church, der hat die ja, kennen Sie vielleicht über die sogenannte Church'sche These. Was ist diese Church'sche These? Wie bitte? Also die Church'sche These besagt, ich habe sie nicht ganz genau akustisch verstanden, aber ich glaube, das haben Sie im Wesentlichen gemeint, alle Berechnungsmodelle sind äquivalent. Alle hinreichend starken Berechnungsmodelle. Und das, ich meine, alle ist irgendwie so eine, deswegen ist es eine These, irgendjemand kann mit einem super schrägen Berechnungsmodell daherkommen und dann ist es plötzlich was anderes. Aber also zumindest hatte man zu dem Zeitpunkt drei. Und das eine war halt die Turing-Maschine, das andere war das Lambda-Kalkül, über das wir gerade gesprochen haben, und das dritte waren sogenannte mu-rekursive Funktionen, die kommen, ja, es gab sowas wie Rekursionstheorie, und da hat man ebenfalls einen Berechnungsbegriff erfunden und das war alles in diesen 30er Jahren, hat man den wilden 30ern, eben nachgewiesen, dass alle drei äquivalent sind. Und natürlich, Informatiker können ja kaum weiter als bis zwei zählen. Und schon wenn sie drei Beispiele haben von Sachen, die äquivalent sind, dann ist natürlich sofort der Schluss naheliegend, dass alles äquivalent ist. Okay. Und noch einmal zur Erinnerung, was war der Unterschied zwischen Fun und Function? Function war eine Abkürzung für eine Funktion, eine einstellige Funktion, mit der man zusätzlich noch Pattern Matching machen kann. Das war bei diesem Fun-Ding nicht möglich. Das Fun, dieses Fun hier, da können Sie nur Argumente angeben, auch mehrere, wie Sie hier sehen, und dann einen Ausdruck, in dem Sie dann natürlich explizit wieder Pattern Matching machen können. Aber dieses wenn Sie eine einstellige Funktion haben, können Sie direkt eben das Pattern Matching integrieren. Dann brauchen Sie nicht einen zusätzlichen Namen für den einzigen Parameter anzugeben. Ja, und insofern ist es dann auch wieder der Versuch, Namen für sinnlose Namen gewissermaßen zu vermeiden. Weil ich meine, wenn ich immer wieder neue Namen erfinden muss für etwas, was ich nur einmal verwende, dann ermüdet das. Und der Name für die Funktion ist das eine, was wir vermeiden wollen, und hier würde man eben sogar den Namen für den Parameter vermeiden, weil es gibt ja nur einen, und schreibt dann direkt hin die Möglichkeiten, die verschiedenen Möglichkeiten, wie dieser Parameter strukturiert ist. Okay, und wenn ich nun mal kurz irgendeine Funktion brauche und dann habe ich vielleicht keine Lust, extra einen Namen dafür einzuführen. Hier ist ein Beispiel mit Hilfe unserer tollen Funktion map. Da will ich irgendwie eine Liste, die Elemente einer Liste quadrieren und dann schreibe ich einfach die Funktion hin, die angewendet werden soll auf jedes Element der Liste, und dann hätte ich natürlich auch eine Funktion square definieren können, die x mit x, x mal x realisiert, aber wenn ich die später nicht mehr brauche, ist das vielleicht zu mühsam, und dann kann ich das direkt so hinschreiben. Okay, und man könnte genauso können, also hier ist jetzt vielleicht noch ein anderes Beispiel für eine Verwendung einer solchen namenlosen Funktion. Ich möchte hier eine Funktion herstellen, die nimmt irgendein x zurück und liefert immer none zurück. Kann ich dann halt einfach so hinschreiben. Ich hätte das hier auch anders definieren können, wie? Jetzt ein Herumspielen mit Syntax. Also natürlich hätte ich auch dieses Rumkrakeln irgendwie, ich hätte auch das hier sozusagen so machen können. Ja, das wäre die alternative Möglichkeit gewesen. Okay. Und ja. Jetzt kommt hier, gibt es jetzt in den Folien die AVL-Bäume, aber das hatten wir ein wenig in den Übungen behandelt und insofern können Sie sich das gerne anschauen, aber ich überspringe das jetzt. Und wir hätten dann damit den Kernbereich von O'Kammel, sozusagen das Herz, zu Ende behandelt und würden uns jetzt noch mit ein paar, sozusagen ein wenig hinbewegen in Richtung Programmieren im Großen und was man softwaretechnisch sonst zusätzlich noch benötigt. Und das Erste, was man natürlich noch benötigt, ist, was macht man, wenn irgendwelche Fehler auftreten? Kann man irgendwie damit umgehen? Sie erinnern sich, in Java gibt es einen ausgefeilten Mechanismus und eine reichhaltige Klassenhierarchie für verschiedene Arten von Exceptions und Errors, die zusammengefasst sind unter der Oberklasse Throwable. Und jetzt haben wir hier natürlich, wir haben die Möglichkeit, wenn irgendwie zum Beispiel Sie suchen in einer Liste nach einem Element mit einer bestimmten Eigenschaft, das Element gibt es nicht, was geben Sie zurück? Eine Möglichkeit war, dass Sie diesen Option-Datentyp benutzen. Also wenn es da ist, geben Sie some zurück, wenn nichts da ist, geben Sie none zurück. Das ist eine Möglichkeit. Aber dann müssen Sie natürlich das Ergebnis immer anschließend überprüfen, ist etwas zurückgegeben worden oder ist nichts zurückgegeben worden. Ist etwas gefunden worden oder ist nichts gefunden worden? Und müssen diese Sum und diesen None-Fall betrachten. Es kann aber sein, dass sozusagen der Normalfall einfach ist, es ist immer was da. Sie suchen etwas und im Normalfall ist es einfach da. Dann wollen Sie diese Überprüfung mit diesem Sum und None eigentlich nicht machen. Was Sie eigentlich an dieser Stelle sich erträumen, ist, dass im Normalfall rechnen Sie einfach so weiter, als ob Sie das Element gefunden hätten. Und wenn es halt doch mal nicht gefunden wurde, dann werfen Sie eine Exception. Also Sie erinnern sich, Exceptions sind nicht dafür da, dass Sie jetzt einen möglichst raffinierten Kontrollfluss in Ihrem Programm realisieren, sondern Exceptions sollten tatsächlich eingesetzt werden oder geworfen werden für Ausnahmefälle. Deswegen heißen sie ja auch Ausnahmen. Das heißt, sie sollten selten vorkommen. So, das ist sozusagen die Vorrede. Und jetzt ist die Frage, was für einen Exception-Mechanismus gibt es in O'Kammel? Gibt es den erstmal? Und wenn ja, wie wird der realisiert? Und die Antwort ist natürlich, ja, es gibt ihn. Und er wird auf eine ziemlich hemdsärmelige Weise ziemlich direkt gemacht. Ist in diesem Hinsicht ein einfacherer Mechanismus als derjenige in Java. Also schauen wir erstmal an, was für Exceptions gibt es denn überhaupt und welche, ich weiß nicht genau, vermutlich, wenn Sie bei Ihren bisher angesammelten Programmiererfahrungen haben Sie auch schon Exceptions sind Sie auf Exceptions gestoßen. Eine Möglichkeit ist natürlich, wenn Sie durch Null teilen. Das sollten Sie natürlich niemals tun. Aber es gibt ja auch unglaublich viele Zahlen, die sind verschieden von Null. Deswegen ist es, dass Sie zufälligerweise durch eine Null teilen, eher die Ausnahme als die Regel. Und deswegen wird hier eine Exception geworfen. Ja? Und nicht bei Division ein optionaler Wert zurückgeliefert. Okay. Und die Exception, die da geworfen wird, die heißt Division by Zero. Das ist eine eingebaute Exception, so wie es Runtime Exception in Java gibt. Das sind auch dort eingebaute Klassen. Hier ist es ein eingebauter Exception Wert. Eine Exception ist in O'Kammel einfach ein Wert. Und zwar ein Wert von einem speziellen Datentyp, nämlich ein Exception Datentyp. Und hier sehen Sie noch weitere Exceptions, die auftreten können. Es gibt in der Klasse List, in der Funktionalität zu Listen gesammelt wird, gibt es eine Funktion Tail oder TL abgekürzt, TL kurz geschrieben, und das nimmt eine Liste und liefert das hintere Ende zurück. Naja, aber wenn die Liste ein Element ist, dann gibt es das hintere Ende, das ist dann die leere Liste. Wenn Sie es aber nochmal anwenden, also wenn Sie diese Tail-Funktion auf die leere Liste anwenden, dann gibt es das Tail nicht. Und entsprechend wird dann eine Exception geworfen. Und Sie sehen hier, wie die Exception heißt. Das ist dieses Failure. Und jetzt, woran erkennt man, dass das das ist jetzt eine doofe Frage, deswegen beantworte ich sie am besten selber. Sie sehen hier, dass dieses Failure groß geschrieben ist. Und auch dieses Division by Zero wird groß geschrieben. Was wird in OCaml groß geschrieben? Konstruktoren, das ist ein Datenwert. Also das heißt, dieser Exception-Datentyp wird mit verschiedenen Konstruktoren definiert. Einer davon, haben wir gesehen, ist dieses Division by Zero, ein anderer ist dieses Failure-Ding. Dieses Division by Zero hat kein Argument, das Failure-Ding hat ein Argument, nämlich hier ein String. Wie bitte? Ein was, ein Stack? Ach so, Stack Trace haben Sie gefragt, ja klar. Also wenn das geworfen wird, kriegen Sie auch so ein Stack Trace wie in Java ausgegeben. Aber zusätzlich, also wir werden gleich behandeln, dass man solche Exceptions natürlich auch fangen kann und dann kann man Pattern Matching drauf machen und dann kann man die Fallunterscheidung machen und auf die Werte, die da drin möglicherweise abgespeichert sind, zugreifen. Also das ist wie normales Pattern Matching. Dann haben Sie verschiedene Regeln und dann das ist nicht anders als anderes Pattern Matching auch und die Semantik ist dann halt da die erste Regel, die trifft. Ja? Also insofern dieses Pattern Matching wird im Prinzip in Java simuliert mit Hilfe von diesen Catch-Regeln und geht das dann über den Typ, wird das Matching, wenn Sie so wollen, gemacht. Und hier sind es Konstruktoren. Und da gibt es ein Matching, da muss man das nicht über den Typ machen. Okay. Und dann hier sehen Sie auch diese Character-Funktion, ist eine Funktion, die ist halt nur für bestimmte Datenwerte definiert und für manche eben nicht. Zum Beispiel für diese 300 ist es nicht definiert, weil es halt nur bis 256, bis 255 geht und deswegen gibt es dann ein invalid argument. Das ist offensichtlich auch ein Konstruktor des Datentyps Exception und der ebenfalls einen String nimmt. Okay. Und vielleicht noch ein weiteres Beispiel, also hier haben Sie gesehen, es gibt feste, in diesen Failure und Invalid Argument sind Konstruktoren, die als Strings nehmen und die kann man einsetzen, zum Beispiel, wenn Sie selber in diesen Situationen, in entsprechenden Situationen, die Ausführung verweigern wollen von Ihrer eigenen Funktion. Die könnten Sie also auch selber produzieren. Hier sehen Sie ein weiteres Beispiel, hier dieses Match-Ding. Hier gibt es zwei, wenn Sie das so hinschreiben, Match 1 plus 1 with 0. Da gibt es zuerst einmal die Situation, dass Sie hier einen unvollständigen Match haben. Das mahnt der Compiler an. Aber das ist nur eine Warning. Das heißt, Sie können sie ignorieren. Ist aber möglicherweise nicht weise, solche Warnings zu ignorieren, weil es könnte zur Laufzeit eben sein, dass dann diese Warning sich zu einem Laufzeitfehler materialisiert, weil eben hier in diesem Falle eine Fall für zwei benötigt wird und es gibt keinen solchen und deswegen wird hier eine Exception geworfen, das ist ein Match-Failure. Und dieser Match-Failure ist insofern interessant, weil hier der wird natürlich auch erzeugt von dem vom OCaml Laufzeitsystem und Sie kriegen da Informationen darüber, an welcher Stelle in Ihrem Programm der Match Failure aufgetreten ist. Und Sie sehen hier jetzt hier dieses Anführungszeichen da. Was wird an dieser Stelle vermutlich in Wirklichkeit stehen? Der Name der Datei, in der das Programm, in der das diese Funktion steht. Und das andere ist die Position in der Datei. Jetzt hier, weil ich es auf der Kommandozeile gemacht habe, kommen natürlich unbrauchbare Werte raus. Aber tendenziell gesehen sind hier nützliche Informationen dem Match mitgegeben, diesem Match-Failure-Konstruktor mitgegeben, damit man aus der Exception was lernen kann. Also hier sehen Sie jetzt noch ein paar andere, also eine Liste. Wenn Sie so wollen, sind das alles sogenannte Laufzeit-Exceptions, so wie sie in OCaml zur Verfügung gestellt werden. Das ist keine vollständige Liste, sind halt so ein paar Dinger, die es gibt. Division by Zero haben wir gesehen. Invalid Argument haben wir auch gesehen. Failure, das ist auch irgendwie so eine völlig unspezifische Exception, die halt, mit der Sie, indem Sie einen String übergeben, können Sie damit irgendwie nützliche Informationen vielleicht noch weiter nach außen transportieren. Den Match Failure hatten wir eben gerade gesehen. Und dann gibt es natürlich noch Sachen, die werden bereitgestellt vom OCaml-System, die haben ansonsten keine besondere Bedeutung, aber die können Sie natürlich verwenden, wie zum Beispiel ein Not Found oder Out of Memory. Gut, Out of Memory wird möglicherweise vom OCaml-System selber geworfen. Auch End of File wird möglicherweise vom OCaml-System bei den File-Funktionalitäten selber geworfen. Und Exit, das können Sie natürlich auch selber werfen. Ja, das heißt, der Datentyp, der zu all diesen Konstruktoren dazugehört, das ist dieser Datentyp EXN. Das ist dieser Exception-Datentyp. Und das ist genauso wie, also insofern ganz ähnlich wie in Java. Dort können Sie auch Objekte von einer Exception-Klasse herstellen und in Listen sammeln und in Arrays sammeln und Variablen zuweisen und so weiter. Und es passiert nichts. Also in dem Moment, wo Sie eine Exception herstellen, heißt es noch lange nicht, dass das Programm explodiert oder die Programmausführung ausführt. Sie müssen gewissermaßen Exceptions, in Java müssen Sie sie werfen. Ja, mit dem Throw. Und hier müssen Sie ein Raise machen, um sie herzustellen. Da kommen wir gleich noch dazu. Ja. Also wenn Sie hier nochmal, Sie stellen hier einen Wert her vom Typ Exception. Und dann passiert nichts, außer dass dieser Wert eben mitgeteilt wird. Und hier auch ein Failure, das ist ein Failure-Wert und nicht eine Exception. Ja. Und jetzt ist die Frage, jetzt ist dieser Datentyp EXN ist ganz speziell in dem Sinne, ich meine, der ist vorgefertigt, dieser Datentyp. Aber jetzt, Sie schreiben ja Ihr Programm und Sie möchten ja Ihre eigenen Exceptions machen. Und da können Sie, das ist speziell an diesem Datentyp, den erweitern. Mit neuen Konstruktoren, so wie Sie sie brauchen. Und zum Beispiel können Sie eine Exception Hell machen, sowas hinschreiben. Dann haben Sie einen neuen Konstruktor zu dem existierenden Datentypen EXN hergestellt. Okay? Und da können Sie natürlich auch Parameter übergeben und alles. Und wie in Java können Sie eben Exceptions selbst auslösen. Sie müssen nicht darauf warten, dass jemand die durch Null teilt, sondern Sie können das selbst auslösen und Sie können sie auch behandeln. Und schauen wir uns erst das Behandeln an. Das Behandeln noch wieder im Vergleich zu Java, wie sah das Konstrukt aus bei Java, wenn Sie dort Exceptions behandeln wollen? Es gab Try, Catch und dann gibt es noch ein drittes. Finally. Finally gibt es hier nicht, aber ein Try und Catch gibt es hier auch nicht. Hier gibt es ein Try with. Das sind die Schlüsselworte, die wir jetzt hier lernen. Try startet ein, nach dem Try kommt ein Ausdruck, weil in OCaml alles Ausdrücke sind, und in diesem Ausdruck könnte möglicherweise eine Exception ausgelöst werden. Und dieses with leitet dann ein Pattern Matching, wo der ausgelöste Exception Wert verglichen, Pattern Matching drauf gemacht wird, verglichen wird mit mehreren Fällen. Also zum Beispiel hier Division by Zero, dann wird hier None zurückgeliefert. Ja, und das heißt, schauen wir uns jetzt hier nochmal an, was macht dieses Ding hier in dem grünen Bereich. Wir gehen davon aus, dass normalerweise das M verschieden von 0 ist und dann wird einfach der Wert zurückgeliefert. Und sollte aber das M zufälligerweise doch 0 sein, dann wird diese Division by Zero Exception geworfen. Und hier an dieser Stelle, mache ich jetzt mal rot, damit wir Augenkrebs kriegen, gefangen und dann behandelt, indem wir nämlich dann None zurückliefern. Okay, kann man hier diesen kleinen try-with Ausdruck sehen. Das Ganze ist jetzt eben auch wieder ein Ausdruck und nicht ein Block wie in Java. Und schauen wir uns hier eine Anwendung dazu an. Angenommen, wir wollen eine Member-Funktion definieren, die schaut, ob x in einer Liste ist. Und da vergleichen wir mit dem Kopf der Liste. Wenn es der Fall ist, liefern wir true zurück. Und andernfalls suchen wir das X im Rest der Liste. Okay, das wird früher oder später unweigerlich dazu führen, dass dieses Tail auf eine leere Liste angewendet wird oder das Head auf eine leere Liste angewendet wird. Ich glaube, das ist die Situation. Das Head wird auf eine leere Liste angewendet und wenn das passiert, dann wird ein Failure Exception geworfen. Deswegen ist diese Implementierung sozusagen nur gut für nicht leere Listen, in denen das X vorkommt. Und wenn das X nicht vorkommt oder wir eine leere Liste haben, dann scheitert das. Deswegen geben wir das in diesen Try-Block hinein. Und dann, wenn halt dann eben doch zufälligerweise diese Exception geworfen wird, dann fangen wir sie hier an dieser Stelle und wir wissen, es ist eine Failure Exception und dann können wir mitteilen, naja, wenn dieses Failure geworfen wird, dann können wir sicher sein, dass das X garantiert nicht drin ist, weil das X in der leeren Liste nicht enthalten ist und und jetzt können Sie hier, ich habe Ihnen hier mehr oder weniger die Syntax von diesem ganzen Ding hingeschrieben. Try, hinter dem Try kommt ein Ausdruck und dann hinter dem With kommt eben ein richtiges Pattern Matching. Wir können dann verschiedene Fälle, die verschiedenen Fälle von Exceptions, die dann vorkommen können, hier auflisten und für jede von denen eine Behandlungsmöglichkeit mitteilen. Ja? Wie bitte? Der Typ, Sie fragen jetzt, was ist der Typ von diesem ganzen Block? Der Typ von dem, das ist eine gute Frage, dann mache ich mal diese ganzen Farben weg. Okay, dann was ist der Typ von einem If-Then-Else? Die schauen sich den Then-Teil an, das ist ein mögliches Ergebnis. Die schauen sich den Else-Teil an, das sind zwei Typen und die müssen übereinstimmen. Oder passen, zueinander passen, wenn da Parameter drin sind. Also sie müssen übereinstimmen. Und hier ist das, welche möglichen Rückgabewerte hat man? Das ist der Ausdruck, der den einen möglichen Rückgabewert liefert. Und das ist ein Ausdruck, der einen weiteren möglichen Rückgabewert liefert. Und die müssen in den Typen übereinstimmen. Okay? Gibt's hier noch mehr? Und wenn dann bei Fallunterscheidungen müssen natürlich alle diese rechten Seiten hier in ihren Typen übereinstimmen, weil wir wissen nicht, welcher von denen zur Laufzeit ausgewählt wird. Genau. Wenn Sie einen Ausdruck haben, mit dem eine Exception auftritt und Sie haben nichts gemacht, dann kriegen Sie den Stack Trace und das Programm beendet sich. Und ansonsten wird die so weit propagiert, bis Sie einen umfassenden Drei-Block finden, der drei Ausdruck finden mit einem passenden With, wo die Exception dagegen matcht. Genau, sie können abfangen und hier, hier kommt jetzt dieses Race. Das hatte ich vorhin schon gesagt. In Java werden die geworfen, deswegen sind es ja auch Throwables. Und hier werden sie, ich weiß nicht genau, hier werden sie jedenfalls geraced. Vielleicht, das haben, ja? Dann müssen Sie jetzt lauter reden, sonst höre ich das gar nicht. Sie fragen, ob im Typ ich erkennen kann, ob eine Exception geworfen wird oder nicht. Nein, können Sie nicht. Also das ist anders. In Java haben Sie das ja, weil da müssen Sie ja für jede Methode gewissermaßen mitteilen, welche Exceptions da drin vorkommen können. Aber das ist natürlich auch löchrig, weil es könnte ja eine Error sein oder eine Runtime Exception und geben Sie es gerade nicht wieder an. Und wenn Sie irgendwie keine Lust haben, die anzugeben, dann definieren Sie Ihre eigenen Exceptions als Unterklassen von Runtime Exceptions. Und dann also ist löchrig und hier brauchen Sie, gibt es solche Sachen nicht. Also, jetzt wollen wir wollen unsere Exceptions selber werfen natürlich, weil wir sind selbstbewusst. Und wir verlassen uns nicht darauf, dass immer durch Null dividiert wird. Also an dieser Stelle hier wird diese Exception Division bei Zero vom Laufzeitsystem geworfen, weil hier eben einfach durch Null geteilt wird. Aber Sie können natürlich an irgendeiner beliebigen Stelle eine Exception werfen. Ja, indem Sie dieses Race, Division by Zero machen, zum Beispiel. Das können Sie an irgendeiner Stelle machen und dann passiert dann wird da diese Exception ausgelöst. Ja, und so ein Race-Ausdruck kann an irgendeiner Stelle stehen. Also dieses Race, Division by Zero, könnten Sie auch an einer ganz anderen Stelle stehen haben. Sie könnten irgendeine Funktion f zum Beispiel anwenden auf Race Failure ja, könnten Sie einfach so machen und das wäre immer würde funktionieren. Es wird natürlich insofern würde die Funktion natürlich nie ausgeführt werden, weil einfach dieser Failure immer, das soll Failure heißen. Failure, ich glaube, dieses E, hier ist kein Fail, das ist einfach ein U und dann ist einfach eine Schleife, die sich da reingemauschelt hat. So, ja? Kann man besser lesen? Nicht richtig lesbar? Das ist ein L. Ach. Ja, wenn ich mich selbst abstoße hier, dann ist das abstoßend. Also wenn ich mich hier abstütze, meine ich, dann entstehen an falschen Stellen irgendwelche komischen Dings da. Ja. Und dann wird hier diese Failure Exception mit Race. Dieses I bezieht sich, dieser Punkt bezieht sich hier drauf. Hier ist der Punkt. So, und das ist ein S. Also, wie gesagt, ich habe es vorgelesen und dann können Sie es vielleicht auch lesen. Okay. Und damit, das ist im Prinzip der gesamte Mechanismus. Also, Sie können an irgendeiner Stelle einfach eine Exception, anstelle, dass Sie 5 zurückgeben, machen Sie Race Failure 5 und dann wird eine Exception geworfen und Sie müssen halt nur darauf achten, dass rundherum irgendwo ein try with Ausdruck Konstrukt ist, das Ihre Exception fängt und wenn das nicht der Fall ist, dann geht die Programmausführung baden. Schauen wir uns noch so ein Beispiel an. Ich hoffe, dass es nicht zu contrived ist. Hier also eine Funktion f, die teilt x durch y minus 1. Und natürlich dieses y minus 1 irgendwie so einfach zwei Variablen durcheinander zu teilen, ist immer tendenziell problematisch, weil es gibt ja keine Garantie, dass das Y wirklich verschieden von 1 ist hier in diesem Falle. Und dann können wir das schauen wir uns an. Hier haben wir das so ein bisschen so geschachtelt. Hier haben wir ein Try. Und hier haben wir ein With. Und natürlich haben wir hier noch ein anderes Try und ein anderes With. Hier ist ein anderes Try und hier ist ein anderes With. Ja? Also dieses N wird der wird F aufgerufen. Und falls in dem F eine Exception geworfen wird, also falls in diesem Ausdruck bei der Ausführung eine Exception geworfen wird, die nicht gefangen wird, dann kann die möglicherweise mit diesem With gefangen werden. Und das wäre, also wenn in diesem F ein Division by Zero stattfindet, dann würde man dieses Grüne hier ausführen können. Und jetzt ist das Grüne eben gerade so, dass dann leider gerade wieder eine Exception geworfen wird. Aber das ist ein Phänomen, was wir in Java ja auch hatten. Wenn ein Catch-Ding kann ich eine Sorte von Fehler behandeln und kann dann aber eine andere Sorte von Fehlern auslösen. Und das passiert hier. Da wird aus diesem Division by Zero wird ein Failure Division by Zero gemacht und dann wieder eine Exception geworfen. Das heißt, in diesem Block hier könnte möglicherweise aus diesem Block könnte eine Exception rausfliegen, nämlich eine Failure Exception. Und diese Failure Exception wird hier an dieser Stelle gefangen und behandelt und irgendeine Mitteilung gemacht. Ja? Wenn ich also dieses G auf anwende, diese Funktion G auf 6 und 1, was passiert? Es wird versucht, 6 durch 0 zu teilen. Das heißt, dieses n kriegt den Wert, kann nicht berechnet werden. Das n kann nicht berechnet werden. Es wird stattdessen eine Failure Exception in diesem grünen Bereich, Division by Zero, ausgelöst. Und in dem äußeren Try With Ausdruck wird diese Failure Exception gefangen und dieser String Division by Zero wird hinter das Error gehängt. Und deswegen kriegen wir dann als Ergebnis einen String heraus, der sagt Error Division by Zero. Und wenn ich das auf einen anderen Wert, dieses G jetzt, wenn da jetzt, ich meine, ich habe gesagt, Exceptions sollten ja nur ungünstige Situationen behandeln und der Normalfall sollte ohne Exceptions laufen. Der Normalfall wäre hier halt, wenn das Y verschieden von 1 ist. Also wenn das Y 3 ist zum Beispiel, dann kann das F sauber ausgewertet werden. Das liefert dann einen Wert, nämlich dann 6 durch 2. Das ist 3. N kriegt dann den Wert 3. Und dann wird String of Int gemacht von 3 mal 3. Also das sollte 9 sein. Das String of Int nimmt ein Int und liefert die Stringdarstellung. Das heißt, das sind dann in diese Klammern, in diese Hochkommas, in die Anführungszeichen gesetzt, die 9. Und das ist auch ein String, der wird zurückgeliefert. Und jetzt kommt wieder Ihr Argument zum Tragen oder Ihre Frage, die Sie vorhin gestellt hatten. Wie müssen die Typen sein? Na, die Typen müssen so sein, dass jeder mögliche Wert, der den irgendeinen Ausdruck hat, hier in diesem Fall das G, die müssen alle gleich sein. Und eine Möglichkeit, was zurückgeliefert werden kann, ist dieses String of Int, also ein String. Und das in dem With-Fall, bei den verschiedenen Regeln, die da angegeben werden, müssen ebenfalls Strings zurückgeliefert werden. Das ist der Fall. Also insgesamt hat deshalb G die Funktion int Stern int Pfeil. Das können wir nochmal hinschreiben. Dieses G hat den Typ int Stern int Pfeil String. Okay. Gibt es eine Frage? Dann hätten wir diese Exceptions behandelt. Ich denke, das ist ein wesentlicher, ein wesentliches Element. Das nächste Mal schauen wir uns dann nochmal kurz diese textuelle Ein- und Ausgabe an. Da ist nicht viel dazu, nicht sehr viel dazu zu sagen. Und im Übrigen dann noch Module und Funktoren. Das heißt, die Konzepte, die in Java, in OCaml zur Verfügung gestellt werden, um größere Programme zu strukturieren. Aber für heute erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächstes Mal.